Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Thema heute heißt In seiner Nähe. Das muss ich irgendwie wegmachen hier. Ja, Kinder lieben Geschichten. Ich liebe Geschichten. Und früher, als ich ein Kind war, hat mein Vater uns immer Geschichten erzählt. Er hat sich die selber ausgedacht. Und dann saßen wir, also meine Geschwister und ich, auf dem Bett meiner Eltern und haben zugehört und mitgefiebert. Ihr kennt das so, mit roten Wangen. Und wir waren voll da drin. Wir haben das mitgestaltet und eingegriffen, wenn irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, wir waren total mit da drin. In Geschichten versetzt man sich rein, man identifiziert sich mit den Personen. Und Geschichten bleiben nicht im Kopf, sie gehen ins Herz. Und Jesus hat ganz viele Geschichten erzählt über den Vater. Und ich glaube, dass er das deswegen gemacht hat, weil Gott, der Vater, möchte gern, dass wir ihn nicht nur vom Kopf her kennen. Wir wissen so viel über ihn, aber er möchte, dass wir ihn auf einer anderen Ebene kennenlernen, von Herz zu Herz. Und es gibt eine Geschichte, ein Gleichnis von Jesus, was mich neu berührt hat. Und das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Jetzt okay? Ja. Ja, ich erzähle es ganz kurz. Es steht in Lukas 15, wer das nachlesen möchte. Ein Mann hat zwei Söhne und der Jüngere möchte sein Erbe haben. Er zieht hinaus in die Welt, wirft alles Geld zum Fenster raus und landet irgendwann bei den Schweinen als Hirte alleine und arm und hungrig. Dann besinnt er sich, geht zurück zu seinem Vater und möchte da als Knecht arbeiten, weil er sich denkt, da hat er wenigstens was zu essen. Der Vater empfängt ihn voller Freude zurück und die beiden versöhnen sich und er schmeißt eine große Party, also Happy End, was die beiden angeht. Jetzt gibt es aber noch einen in der Geschichte, und zwar den älteren Bruder. Der kommt meist nur am Rande vor. Wir haben das oft nicht so auf dem Schirm, aber ihn möchte ich heute mal in den Fokus rücken. Der ältere Bruder ist der typische ältere Sohn. Er ist verantwortungsbewusst, er will alles richtig machen, er arbeitet viel und hart und ist gehorsam. Das ist der, der die guten Noten mit nach Hause bringt, der immer freiwillig die Spülmaschine ausräumt, der keine Widerworte gibt, der kriegt sein Leben auf die Reihe, um den macht man sich keine Sorgen. Vielleicht hat er eigene Ideen, was er später mal mit dem Hof machen möchte, wenn er ihm einmal gehört, aber im Moment arbeitet er einfach hart und hofft, sich die Anerkennung seines Vaters zu verdienen. Jetzt fordert der jüngere Sohn sein Erbe ein und hier steht, der Vater teilt sein Gut auf. Das heißt, der Ältere bekommt auch seinen Anteil. Also wahrscheinlich gehört ihm jetzt schon der Hof und der andere kriegt das Geld, so ist das ja meistens. Aber er lebt weiter so, als würde er noch darauf hinarbeiten, dass ihm irgendwann der Hof gehört. Jetzt kommt nach langer Zeit der jüngere Sohn nach Hause. Ist das mit der Technik? Okay, das hört sich so komisch an. Der Vater freut sich unglaublich. Er hat gedacht, sein Sohn wäre tot. Es wird ein großes Fest gefeiert. Der ältere Sohn kriegt davon erstmal nichts mit. Der ist draußen auf dem Feld und arbeitet. Und dann kommt er abends nach Hause und wundert sich, hört die Musik und fragt sich, was da los ist. Er fragt einen Knecht, und der erzählt ihm, dass sein Bruder nach Hause gekommen ist und dass sein Vater das Mastkalb geschlachtet hat. Hier steht, das gemästete Kalb. Also ein Kalb gab es davon. Das war also eine hohe Ehre. Das hat man nur ganz selten an ganz besonderen Festtagen gemacht, dass man dieses Kalb geschlachtet hat. Normalerweise würde man das nicht einfach so tun. Und er hört das und er wird wütend. Und zwar richtig. Da macht er jahrelang alles, was von ihm verlangt wird. Ist immer gehorsam, arbeitet. Und dann kommt der wieder, der sein ganzes Leben nur Mist gebaut hat, alles versemmelt hat. Und jetzt wird er so geehrt. Jetzt zählt das andere überhaupt nicht mehr, was er geleistet hat. Das hat der Bruder doch überhaupt nicht verdient. Und er weigert sich, mit reinzugehen und mitzufeiern. Warum kann der ältere Sohn sich nicht darüber freuen, dass sein Bruder zurückgekommen ist? Was passiert da? Ich glaube, in dem Moment, als er realisiert, wie sehr der Vater sich freut über seinen Bruder, bricht etwas in ihm hervor, was er die ganze Zeit versucht hat zu unterdrücken, mit Arbeit zu übertünchen, weil er war die ganze Zeit so nah beim Vater, Aber sowas hat er die ganzen Jahre nicht erlebt. So eine überschwängliche Freude, so ein Wahnsinnsfest, obwohl er ja eigentlich alles richtig gemacht hat. Er war so gefangen in seinem Hamsterrädchen, in seiner Arbeit, in seinen Bemühungen, sich da irgendwas vom Vater zu verdienen an Anerkennung, dass er eigentlich gar nicht weiß, was dem Vater vorgeht. Er kann sich jetzt noch nicht mal darüber freuen, dass sein Bruder zurückkommt, also noch nicht mal für den Vater. Man könnte sich ja auch für den Vater freuen, dass er jetzt seinen Sohn wieder hat. Aber aus seiner Sicht ist es einfach nur total unfair, dass der Bruder nach Hause kommt, nichts geleistet hat, so herzlich empfangen hat und er hatte das die ganzen Jahre nicht. Wenn jemand anders etwas hat, was wir nicht haben, was aber quasi den Finger auf eine Wunde oder auf einen Mangel in uns legt, dann gibt das ein ganz blödes Gefühl und das ist Neid. Neid entsteht nicht einfach nur, weil jemand anders was Tolles hat, sondern weil wir es nicht haben. Das ist ein Unterschied. Neid ist sozusagen das Gefühl dieses Mangels oder dieser Minderwertigkeit in uns, was jemand anders auslöst. Und das tut erstmal weh und das macht wütend und oft richtet sich diese Wut auch gegen diejenigen, die das in uns auslösen. Und das wird manchmal auch richtig zerstörerisch. Man kennt das bei Kindern, die, wenn da jemand was nicht haben kann, dann macht der das Spielzeug kaputt und sagt, wenn ich das nicht haben kann, dann darf es keiner haben. So ist Neid. Neid ist nicht ohne. In der Bibel wird er häufig in einem Satz mit Mord und Hass genannt. In Matthäus 27, Vers 18 steht, dass Jesus aus Neid an Pilatus ausgeliefert wurde. Und das Ergebnis davon war sein Tod. In Jakobus 3 wird Neid als gottlos oder teuflisch bezeichnet. Und dadurch kann sich Unfrieden und Böses ausbreiten. Es ist also nicht einfach so ein Kavaliersdelikt. Neid kommt vom lateinischen Begriff invidere. Und das heißt so viel wie mit bösen Augen sehen. Es hat also was damit zu tun, dass wir jemanden anschauen und wie wir das tun. Wieder ist ein anderer gelobt worden. Wieder hat jemand anders eine Prophetie bekommen und ich nicht. Dabei bete ich doch schon so lange dafür. Wieso hört man auf den und nicht auf mich? Ich arbeite viel mehr. Warum kann der sich das tolle Auto leisten? Es gibt so viele Dinge und wir vergleichen uns so oft. Aber wie kann man anders damit umgehen? Ich kann mich an Situationen erinnern als Kind. Das habe ich sehr bewusst erlebt. Da war ich so 9 oder 10, ich weiß es nicht genau. Und wir sind mit meinen Eltern spazieren gegangen. Ich war immer schon total pferdeverrückt. Alles, was ich wollte, war reiten. Und dann habe ich so einen Stock genommen und bin dann nebenher geritten auf dem Stock und habe mir vorgestellt, ich würde ausreiten. Und manchmal sind wir dann wirklich Reitern begegnet. Und dann gab es einen kurzen Moment, da war so ein Konflikt in mir. Ich wollte mir diesen Reiter anschauen und das Pferd und das, diesen Anblick festhalten als etwas Schönes. Und dann gab es aber auch eine Stimme in mir, die gesagt hat, das ist so unfair. Wieso darf die das und ich nicht? Was hat die dafür getan, dass die da jetzt sitzen darf? Also ich gucke die jetzt nicht an. Ich zeige dir jetzt nicht, dass ich die noch bewundere. Ich gucke jetzt weg und tue so, als wäre mir das alles egal. Und das war so ganz kurz natürlich. Und manchmal habe ich mich dafür entschieden, dieses Pferd und diesen Reiter anzugucken und mich daran zu freuen. Und manchmal habe ich weggeguckt. Und dann habe ich mich hinterher geärgert, weil ich diesen Anblick nicht in mir hatte. Ich konnte dieses Bild nicht mehr vor Augen holen und ich habe mir das selber zerstört. Das ist vielleicht nur ein kleines Beispiel, aber für mich zeigt das zum einen, dass wir uns selbst damit was kaputt machen, wenn wir diesem Neidraum gehen, Raum geben, oder auch, dass wir selber entscheiden, was wir tun. Das war mir ganz klar, dass ich das entschieden habe in dem Moment. Und Gott lässt uns immer die Wahl. Wir entscheiden, was wir tun. Entweder wir lassen den Neid bestimmen, wie wir handeln und stehen uns damit selbst im Weg. Damit verdammen wir uns quasi zum Stillstand oder zerstören einfach irgendwas, geben dieser Zerstörungskraft Raum. Oder wir lassen erstmal zu, dass es da einen Mangel gibt, einen Schmerz, dass das in uns was auslöst, was nicht schön ist. Und dann gehen wir diesen Schritt nach vorne und schauen bewundernd auf denjenigen, der das hat, was wir nicht haben und eifern dem nach, weil nur dann haben wir ja auch die Chance, auch dahin zu kommen. Neid ist also erstmal nur ein Gefühl, was uns zeigt, dass es in uns einen Mangel gibt. Es ist also ein Symptom. Jetzt haben wir aber alle Mängel. Wir leben ja mit einem Gefühl, dass es noch nicht vollkommen ist, dass es noch nicht gut ist. Es gibt so einen Grundschmerz in uns und so eine Grundsehnsucht, und die ist nicht gestillt. Und ich glaube, das liegt daran, dass unsere Seele eigentlich dafür geschaffen ist, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wir sind dafür gemacht, in einer engen, vertrauten Beziehung mit Gott, dem Vater, zu leben, so wie Adam und Eva ganz am Anfang. Aber wir sind ja nicht mehr im Paradies. Wir leben hier auf dieser Erde und es gibt Dinge, die uns von Gott trennen, und das tut weh erstmal. Und es bleibt unvollkommen, solange wir hier sind. Das können wir jetzt versuchen zu betäuben, mit Arbeit zu überdecken, mit anderen Dingen zu füllen. Aber es gibt ja nichts außer der Gemeinschaft mit Gott, was diese Lücke, dieses Loch in uns füllen kann. So, und der ältere Sohn steht jetzt genau mit diesem Problem vor dem Fest. Er sieht, dass sein Bruder und sein Vater sich versöhnt haben. Er sieht, wie die Beziehung eigentlich sein kann und wie sie gedacht ist, dass sie geschenkt wird, dass man sie nicht verdienen kann. Und es fühlt sich einfach nur unfair an, weil er sieht, was er nicht hat, obwohl er es die ganze Zeit hätte haben können. Und er hat eigentlich in seinen Augen erstmal nichts falsch gemacht. Wie geht's jetzt weiter? Der Vater kommt raus zu seinem älteren Sohn und redet ihm zu, steht hier. Das heißt also, er versucht ihn erstmal zu beruhigen und umzustimmen, doch mit reinzukommen und zu feiern. Und jetzt platzt es aus dem Älteren hervor. In Vers 29 und 30 steht: So viele Jahre diene ich dir schon und ich habe mich dir nie widersetzt. Und du hast mir nie auch nur einen Ziegenbock zum Feiern mit den Freunden gegeben. Nun aber, da dieser dein Sohn zurückgekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Die ganze Wut und Verbitterung kommt raus. Er ist endlich ehrlich und wirft dem Vater alles vor die Füße, was in seinem Herzen ist. So viele Jahre diene ich dir schon. Hier steht das Wort für Sklavendienst. So sieht er sich als Sklave, als jemand, der arbeitet und überhaupt nichts dafür bekommt und auch nichts verdient. Jetzt, wo dieser dein Sohn zurückgekommen ist, man könnte auch sagen mein Bruder, aber da zeigt sich ja, wie distanziert er von dieser Familie ist, dass er weder zum Vater noch zum Bruder eine Beziehung hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre der Vater und mein totgeglaubter Sohn kommt gerade nach Hause, ich freue mich total und der Bruder rastet so aus. Also ich glaube, ich wäre sauer. Also ich könnte mir vorstellen, ich würde was sagen wie: Dein Bruder ist wieder da. Wir haben gedacht, er wäre tot und du denkst jetzt nur an dich, dir gehört der ganze Hof und du bist jetzt ernsthaft neidisch auf ihn? Aber Gott, also der Vater, denkt ja zum Glück nicht wie ich. Und das, was er hier sagt, finde ich wirklich gewaltig. Er geht nicht auf diese ganzen Vorwürfe ein, er sagt einfach erstmal nur: Mein Sohn. Für mich ist das wie so eine Schiffshupe, so richtig dröhnend. Mein Sohn, du bist allzeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Er sieht in diesen ganzen Vorwürfen, dahinter sieht er diesen Schmerz und diesen Mangel, und da rein spricht er ihm die Identität zu, die er eigentlich hat. Er ist sein Sohn. Er ist kein Sklave, kein Diener, das hat er sich selber ausgesucht. Du sollst aber fröhlich sein, sagt er, und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Er erinnert ihn daran, was wirklich zählt, und holt ihn wieder auf den Teppich zurück. Du bist mein Sohn. Du bist derjenige, der immer in meiner Nähe ist. Alles hier gehört dir schon. Du brauchst nicht fragen, ob du einen Ziegenbock bekommst und ein Fest feiern darf. Das ist doch alles schon deins. Und jetzt ist dein Bruder zurückgekommen. Und das ist wirklich ein Grund, fröhlich zu sein. Ich glaube, Gott wartet nur darauf, dass wir endlich ehrlich sind. Dass wir ihm alles, was in unserem Herzen ist, an Wut, an Verbitterung, an Enttäuschung, weil da so ein Mangel ist, dass wir ihm das vor die Füße knallen. Er ist nicht sauer. Im Gegenteil, ich glaube, vielleicht lässt er manchmal auch Situationen zu, die sich so zuspitzen wie hier und sich so richtig unfair anfühlen. Genau deswegen, weil er auf diesen Punkt wartet. Weil er darauf wartet, dass wir endlich unser Herz aufmachen und alles rauslassen, auch wenn es sich total blöd anfühlt, weil er weiß, dass ja sowieso was drin ist. Und dann spricht er seine Wahrheit in unser Leben. Du bist mein Kind. Du bist die ganze Zeit nah bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir doch auch. Und das ist das Ziel von dieser Sehnsucht. Das ist, dass sie uns in die Arme Gottes zieht, dass sie uns in seine Gegenwart treibt. Dieser Grundschmerz, dieser Grundmangel ist dafür da, unsere Tür zu Gott zu werden, dass wir in die Beziehung zurückkommen. Und nur da kann er auch gestillt werden. Und egal, was wir versuchen, wie wir versuchen, uns zu beschäftigen oder zu arbeiten oder uns zu vergnügen oder vielleicht uns etwas zu verdienen, das funktioniert nicht. Das Loch muss mit Nähe und Beziehung zu Gott gefüllt werden, anders geht es nicht weg. Psalm 23 sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also wenn der Herr mein Hirte ist, dann werde ich keinen Mangel haben. Hier steht nicht, wenn der Herr mein Schöpfer ist oder der Allmächtige oder mein Chef. Hier steht Hirte. Und der Hirte ist nicht irgendjemand. Der Hirte ist der, der seine Schafe ganz genau kennt und die Schafe kennen ihn und vertrauen ihm ihr Leben an. Das ist also eine ganz tiefe Beziehung, die dahinter steht. Und wenn ich also in diese tiefe Beziehung komme, sagt die Bibel, dann wird mir nichts mangeln. Dieses Gleichnis erzählt Jesus den Zöllnern und den Pharisäern. Den Zöllnern ist völlig klar, dass sie nur durch Gnade in Gottes Gegenwart kommen können. So wie der verlorene Sohn. Die Pharisäer, die halten sich eigentlich an die Gesetze. Und sie glauben in ihrem Herzen, dass sie eigentlich keine Gnade brauchen. Vielleicht mal an der einen oder anderen Ecke ein bisschen, aber so im Großen und Ganzen finden sie, dass sie ziemlich gut sind. Und ich habe mich echt lang schwer getan mit dieser Geschichte, weil ich bin nicht der verlorene Sohn. Ich kann mich damit nicht so identifizieren. Klar, also jeder macht was falsch, das will ich gar nicht sagen. Aber ich bin in den Glauben reingewachsen. Ich bin nie so aktiv von Gott weggelaufen wie der verlorene Sohn hier. Ich will aber auch kein Pharisäer sein. Wenn ich aber ganz ehrlich mit mir bin, dann weiß ich, dass ich auch so Gedanken habe wie: Gott, ich habe für dieses Problem gebetet und ich habe es wirklich geglaubt und ich habe alles getan. Warum passiert nichts? Warum erfüllst du deinen Teil nicht? Oder was soll ich denn noch tun? Wieso passiert denn bei dem ein Wunder und bei mir nicht? Dieser Gedanke, dass wir uns es eigentlich verdienen, erarbeiten können, das ist irgendwo drin in mir. Und was mir noch klar geworden ist, ist, man kann die ganze Zeit ganz in der Nähe von Gott sein, aber völlig ohne Beziehung, wie die Pharisäer. Sie wissen überhaupt nicht, was Gott auf dem Herzen hat. Und das ist so gefährlich, weil sie merken es noch nicht mal. Sie kennen Gott als ihren Schöpfer, ihren Herrn, den Allmächtigen, aber nicht als ihren Vater. Und deswegen haben sie keine Beziehung zu ihm und werden sauer, wenn sie sehen, dass jemand anders, der es nicht verdient hat, näher am Herzen Gottes ist. Das Gleichnis ist hier zu Ende. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wird der ältere Sohn sich neu auf die Beziehung mit dem Vater einlassen? Es ist fast ein bisschen so wie früher, als würde mein Vater sagen, und wie es weitergeht, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Wie geht deine Geschichte aus? Wie geht meine Geschichte aus? Ich möchte meine Geschichte mitgestalten. Und ich möchte sie zu einem guten Ende bringen. Und egal, wo du stehst, wo du dich da wiederfindest, das Ziel ist nicht einfach nur nah bei Gott zu sein, sondern nah an seinem Herzen, in Beziehung mit ihm zu leben. Und das geht einfach nur, wenn ich ihn im Alltag kennenlerne. Nur wenn ich jemanden jeden Tag nah bei mir habe und mit ihm lebe, dann kann ich ihn kennenlernen und weiß, ob ich mich auf ihn verlassen kann oder nicht. Ich will zulassen, dass es in meinem Herzen Mangel gibt und dass es manchmal wehtut, wenn da jemand seinen Finger drauflegt oder das ausgelöst wird und ich wütend werde. Und ich will aber nicht mich dann mit vielen Dingen beschäftigen und es übertünchen, sondern ich will, dass diese Sehnsucht in mir mich zu Gott hinzieht, in seine Nähe. Und das wünsche ich mir für uns und für mich, dass wir nicht zulassen, dass uns ein neidischer Blick davon abhält, zu Gott zu kommen. Und dass wir diese Sehnsucht im Herzen zulassen können, auch wenn es weh tut, damit wir nicht nur neben Gott herleben, sondern in die Beziehung kommen und ihn immer mehr von Herz zu Herz kennenlernen, denn das ist das Ziel. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Klavier und möchte euch ermutigen, ja, macht vielleicht einfach die Augen zu und spürt erstmal nach, wo steht ihr in der Geschichte? Wo wirst du hier berührt? Was spricht dich an? Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit. Angesprochen fühlst, wenn irgendwas in deinem Herz berührt ist und du neu diesen Schritt auf Gott zumachen möchtest, in seine Nähe. Ja, ich möchte dich einfach ermutigen, als Zeichen mit mir zu beten und die Hand aufs Herz zu legen. Ja, danke, Jesus. Danke, dass du nicht nur unser Schöpfer bist und der allmächtige Gott, sondern unser Vater. Und dass du Beziehung mit uns haben willst, dass das oberste Ziel ist. Herr, und wir wollen wieder neu in die Beziehung mit dir kommen. Wir wollen dich von Herz zu Herz kennen. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, dass wir nicht zulassen, dass dieser neidische Blick uns davon abhält, zu dir zu kommen, sondern dass wir lernen, bewundernd auf die zu schauen, die mehr haben als wir, was anderes haben, auch wenn sie vielleicht nicht die Erfahrung haben oder ja, wir meinen, dass wir von ihnen nichts annehmen können. Herr, ich danke dir dafür, dass du der gute Hirte bist und dass du all unseren Mangel ausfüllen willst. Ja, Vater, und du sprichst in uns hinein, in diese Sehnsucht und diesen Mangel, wer wir wirklich sind, deine Identität. Und du sagst uns, du bist mein Kind, du bist mein geliebtes Kind und nichts kann mich aus deiner Nähe, dich aus meiner Nähe reißen. Und alles, was mein ist, ist dein. Danke, Vater, dass du unseren Mangel ausfüllst nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Und das spreche ich jedem hier heute zu. Thank you.